Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Tzeruya Shalev, das ist bei uns die bekannteste israelische Schriftstellerin. Ich habe mit ihr gesprochen vor dieser Sendung über ihr Leben als Autorin, ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und da hat Tzeruya Shalev von vielem erzählt, dass sie tief verstört, dass sie fast verzweifeln lässt, auch an ihrem eigenen Land. Ich habe sie deshalb auch gefragt, was ihr trotz allem Kraft gibt.
The situation is very, very difficult because the war in the north.
Also Tzeruya Shalev sagt, die Situation ist sehr kompliziert. Der Krieg im Norden wird größer und größer. Der Krieg in Gaza hört nicht auf. Hier in Haifa haben wir immer wieder Luftalarm. Wir müssen oft in die Schutzräume gehen, hören immer wieder Explosionen. Und sie sagt außerdem, was mir Kraft gibt, das ist die Zusammengehörigkeit, die Solidarität der Menschen, die zu den Demonstrationen gehen. Wenn ich sie treffe, dann fühle ich Kraft und Hoffnung. Tzeruya Shalev, unser Gespräch mit ihr hören Sie gleich hier in der Lesart. Nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, konnte Tzeruya Shalev nicht mehr schreiben. Monate nach dem Überfall hat sie gesagt, sie sei völlig gelähmt. Schreiben ergebe für sie zurzeit keinen Sinn. Tzeruya Shalev ist weltweit bekannt als bedeutende Erzählerin unserer Zeit. Gerade auch in Deutschland werden ihre Bücher sehr viel gelesen. Vor allem ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe, die Romane Liebesleben, Mann und Frau und Späte Familie. Diese Bücher wurden in über 20 Sprachen übertragen. Ich habe am Freitag mit Tzeruya Shalev sprechen können und sie zuerst gefragt, wie geht es Ihnen heute, ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel?
I'm full of grief and sorrow.
Wie viele andere Israelis auch bin ich sehr traurig. Ich spüre Trauer, Wut und Sorge, denn das war wirklich ein sehr schlimmer Schock vor einem Jahr. Und diese Katastrophe geht ja immer weiter seitdem und nimmt kein Ende. Es ist kein Ende in Sicht. Ja, vor einem Jahr konnte ich nicht glauben, dass es ein Jahr später immer noch Krieg geben würde, dass wir immer noch keinen Waffenstillstand erreicht haben und dass besonders diese Tragödie der Geiseln weiterhin besteht, dass es keine Lösung gab, dass es immer noch keine Zeit gibt für Perspektiven und immer noch dran gearbeitet werden muss, dass ein Waffenstillstand zustande kommt, dass es keine Freilassung der Geiseln gegeben hat. Und das ist etwas, woran wir immer noch arbeiten müssen und kämpfen müssen. Und dann muss es eben auch Verhandlungen mit dem Norden geben, mit Libanon. Aber momentan, jetzt fühle ich mich einfach wie viele andere Israelis auch von unserer Regierung hintergangen.
Und was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, Sie fühlen sich von Ihrer Regierung hintergangen?
I feel that Prime Minister Netanyahu and his government, they are not doing enough to gain back the hostages.
Premierminister Netanyahu tut einfach nicht genug, um die Geiseln zurückzubringen. Natürlich sind Israel nicht die einzigen Verantwortlichen, aber ich hätte doch erwartet, dass er alles tut, um eine Freilassung zu bewirken. Aber es scheint, dass dieser Regierung momentan andere Themen viel wichtiger sind. Meistens sind die gar nicht wichtig eigentlich. Unsere Bürger in Gaza scheinen ihnen komplett egal zu sein. Es sind immer noch so viele Menschen dort. Einige sind über 80 Jahre alt, manche sind gerade mal 18 Jahre alt. Stellen Sie sich das vor, wie das ist in dieser Situation. Und unserer Regierung scheint das wirklich egal zu sein. Und es ist ein ganz schreckliches Gefühl, sich so betrogen zu fühlen. Die meisten Menschen hier wollen diese Leute einfach nur wieder zurückhaben. Aber man gibt sich keine Mühe seitens der Regierung, weil Netanyahu befürchtet, dass Verhandlungen das Ende seiner Regierung bedeuten würden, dass es seine Koalition sprengen würde.
It might destroy his coalition, his government.
Tzeruya Shalev, wir sprechen ja hier miteinander drei Tage vor dem 7. Oktober. Und worüber wir gerade sprechen, das Zurückholen der Geiseln, was nicht passiert, das wirft ja auch einen Schatten darauf, wie man jetzt erinnert an diesem Tag, an den Überfall vor einem Jahr. Wie ist das bei Ihnen? Wissen Sie schon, was Sie tun werden am 7. Oktober?
Yes, you are right. The memorial ceremony is completely divided.
Ja, das stimmt. Die Zeremonie wird komplett geteilt ablaufen, also zwei verschiedene Zeremonien. Eine von der Regierung organisiert, die offizielle, dann eine zweite in Kontrast dazu von den Familien und Angehörigen der Geiseln organisierte, die in Tel Aviv stattfinden wird. Natürlich ist das die Zeremonie, an der ich mich beteiligen werde, wo ich hingehen werde. Ich finde, das zeigt noch einmal auf extreme Art und Weise, wie diese Regierung abgespalten von ihren Bürgern agiert. Die meisten Bürger Israels vertrauen dieser Regierung tatsächlich nicht mehr. Sie fühlen sich betrogen, wollen nichts mehr mit dieser Regierung zu tun haben und sie möchten auch nicht, dass diese Regierung die Erinnerung an die Opfer in die Hand nimmt. Es ist eine sehr schwierige Situation in Israel, innerlich und äußerlich.
It's a very extreme situation now in Israel, from inside and from outside.
Und Frau Shalev, wie ist Ihr Leben sonst in dieser Zeit? Sie leben ja im Norden Israels, in Haifa. Soweit ich weiß, ist das eine Stadt, in der Juden und Araber auch sonst relativ nah zusammenleben, gemeinschaftlich leben. Wie ist denn dieses Zusammenleben in diesen Tagen jetzt, in diesen Tagen des Krieges?
When you know the missiles, they don't distinction between Jews and Arabs.
Nun ja, es ist so, dass die Waffen nicht zwischen Juden und Arabern unterscheiden. Alle gehen in die Schutzräume, alle zusammen. Wir sind alle betroffen davon, von diesem Krieg, von dieser schrecklichen Situation. Und wir kämpfen ja auch nicht gegen die Araber, sondern gegen eine Terrororganisation. Wir kämpfen gegen die Hamas. Die meisten arabischen Menschen in Haifa fühlen das auch so. Die gleiche Angst und Hoffnung, wie wir auch haben. Naja, es ist vielleicht nicht genau das Gleiche, aber es gibt doch hier viel Solidarität untereinander und ich fühle mich meinen palästinensischen Freunden gegenüber jetzt sogar noch näher, muss ich sagen. Ja, das ist unser Leben hier gemeinsam in den Schutzräumen.
So, this is life here, you know, running to the shelters together.
Ich habe schon gesagt vorhin, Sie haben nach dem Schock, dem Trauma des 7. Oktober vor einem Jahr nicht mehr literarisch schreiben können, auch nicht mehr lesen können, haben Sie gesagt. Haben Sie in dieser Zeit dann etwas gefunden, was Sie stattdessen tun konnten?
Yes, yes, of course. It's true, I was at the beginning, I was completely paralyzed.
Ja, natürlich. Anfangs war ich wie gelähmt. Ich verspürte überhaupt keine Inspiration zu schreiben. Aber ich habe mich dann als Freiwillige bei verschiedenen Projekten engagiert, viel mitgearbeitet. Ich habe Artikel geschrieben, ich habe Schreibworkshops gegeben, ich habe Kuchen für Soldaten gebacken und ich habe vor allem sehr viel auch gegen die Regierung protestiert. Ich habe Reden auf Demonstrationen gehalten. Das waren alles Dinge, die mich sehr beschäftigt gehalten haben. Also ich hatte viel zu tun. Das Schreiben betreffend fühlte ich mich gelähmt, aber diesen Enthusiasmus, der sonst ins Schreiben geflossen ist, der ging dann einfach direkt in diese Aktivitäten.
And I devoted myself to other projects with the same enthusiasm, even more.
Und was das Demonstrieren angeht, Frau Shalev, ich habe auch gehört, dass Sie auch ganz alleine losgezogen sind zum Demonstrieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Yes, yes, that's right. I felt so frustrated.
Ja, das stimmt. Ich war so frustriert und so wütend über den israelischen Präsidenten, dass er nicht genug tut, um den Premierminister daran zu hindern, die Geiseln komplett zu vergessen. Das heißt, ich habe wirklich einen Solo-Protest gestartet. Ich habe mich 12 Stunden vor die Residenz gestellt und dort ausgeharrt. Ich wollte einfach die Regierung dazu auffordern, endlich einen Deal für einen Waffenstillstand zu erreichen, damit die Geiseln freikommen können. Ich habe 12 Stunden dort gestanden und viele Leute sind gekommen, haben mich dort besucht und kurz mit mir da gewesen. Aber ich muss leider zugeben, dass es keinerlei Effekt hatte. Wir demonstrieren ja jeden Samstag mit vielen Leuten vor dem Parlament, vor den Ministerien, vor den Regierungssitzen. Dabei sind die israelischen Bürger auch sehr kreativ und talentiert, wie man an den Plakaten und Postern sehen kann. Aber diese Regierung hat kein Herz. Es ist ihnen einfach egal. Es ist unglaublich.
They have no heart. They just don't care. It's unbelievable.
Sie sind Schriftstellerin, Zeruya Shalev, und Sie haben nach dem Überfall der Hamas gesagt, Literatur
ist gerade nicht wichtig. Das ist ja eigentlich ein schlimmer Satz für eine Schriftstellerin, die ihr Leben damit verbringt, zu schreiben, die lange da sitzt, viel einsam ist, um ihre Bücher zustande zu bringen. Wie ist das jetzt ein Jahr nach, mit all dem Schrecklichen, das sich seitdem auch ereignet hat? Ist Literatur immer noch nicht wichtig in Ihren Augen?
It still doesn't feel important enough, I would say.
Es fühlt sich immer noch nicht wichtig genug an. Ich weiß natürlich eigentlich tief drinnen, wie wichtig Literatur ist. Für die Kultur, für die Geschichte, für die Leser. Natürlich hat sie einen Wert und ich lese ja selbst so gerne und für mich hat es auch einen Wert. Aber in Kriegszeiten sehe ich das alles ein wenig anders. Es erscheint so anders. Die Perspektiven sind so verändert. Ich fühle mich noch immer ein wenig abgerückt von der Literatur, auch von meinem Leben davor. Die Welt geht weiter. Und mit dem Krieg in Gaza, mit dem Krieg in Libanon, den Krieg mit Iran, Syrien und Irak, so viele Fronten, mit denen wir uns zu befassen haben. Und dann haben wir vor allem diese Front im Land, die Front, wo wir für die Demokratie kämpfen müssen, gegen diese Regierung. Es ist tatsächlich so, dass ich früher öfter mal am Tag eine Datei geöffnet habe und dann einfach aufgeschrieben habe, wie es mir so geht, wie ich mich fühle. Und das war so eine Konzentration und eine Freude, die ich mir gerade nicht zugestehe. Das klingt traurig, aber so ist es.
I just cannot allow myself nowadays. Unfortunately, I miss it very much.
Was Sie geschafft haben, trotz allem, das waren Lesungen. Im Januar ist hier bei uns in Deutschland Ihr Debütroman Nicht Ich herausgekommen. Und für die Vorstellung dieses Romans bei uns haben Sie das erste Mal nach dem 7. Oktober Israel wieder verlassen, sind hierher gekommen nach Deutschland. Und damals haben Sie gesagt, dass die Begegnungen mit dem Publikum hier Ihnen Hoffnung gegeben haben. Können Sie beschreiben, was Ihnen da in diesen Begegnungen Hoffnung gegeben hat?
Ja, ich erinnere mich noch gut, dass diese Lesung in Deutschland mir viel Hoffnung gegeben hat. Die Leser haben mich wieder an den Wert der Literatur erinnert, den ich schon fast vergessen hatte. Es war schön, sich zu erinnern, dass es dieses Leben des Lesens und Schreibens und des Sprechens über Literatur noch gibt. Es waren schöne Begegnungen in Deutschland und auch allein einfach zusammen zu sein bedeutet schon Trost. Ich habe viel Solidarität in Deutschland vom deutschen Publikum erfahren. Das hat mir das Herz gewärmt und mir Kraft gegeben.
Und wie ist das in Israel, Frau Shalev? Sie haben ja beschrieben, wie frustrierend es ist und wie traurig es ist und enttäuschend, all das, was Sie tun, was viele andere tun in Israel, um die Regierung zu einem Umlenken zu bewegen und ja, die Erfahrung zu machen, damit nichts zu bewirken. Woher, ja, nehmen Sie da die Kraft zum Weitermachen?
Es ist eine sehr schwierige Situation. Der Krieg im Norden wird immer schlimmer mit immer mehr Toten. Der Krieg in Gaza hört nicht auf. Die Geiseln sind immer noch in Gefangenschaft. Wir gehen oft in die Schutzräume, hören die Bomben und es fühlt sich an wie, ja, wie Krieg. Die Kraft oder die Stärke kommt vom Zusammenhalt, von der Solidarität der Menschen in Israel, der Mehrheit derjenigen, ich denke, es ist die Mehrheit, die zu den Demonstrationen gehen, dort protestieren. Sie geben sich gegenseitig Kraft. Dort spüre ich Stärke und Hoffnung. Aber ich kann nicht sagen, dass ich sehr optimistisch bin. Ich glaube nicht, dass Netanyahu die Gelegenheit für diplomatische Friedenslösungen ergreifen wird. Es ist hart, was wir hier durchmachen und hart, was uns noch droht.
It's really hard to think about what we went through and what is still threatening on us.
Ein Jahr nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas, haben wir mit der Schriftstellerin Tseruja Shalev in Israel gesprochen. Mit einer Schriftstellerin, die nach diesem Trauma bis heute nicht weiterschreiben kann. Tseruja Shalev, thank you so much for joining us today.
Thank you.
Und vielen Dank an meine Kollegin Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Teruya Shalev war in diesem Jahr schon einmal zu Gast hier in der Lesart im Januar. Damals haben wir mit ihr über ihren Roman Nicht ich geredet. Und dieses Gespräch, das finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder auch in der Deutschlandfunk-App. Und gleich geht es hier bei uns um ein Buch der israelischen Historikerin Fania Ost-Salzberger. Ein Buch über Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober. Das ist der Titel des Buches. Und über die Zukunft des Zionismus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie stehen Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober zueinander? Mit diesem schwierigen Verhältnis hat sich die israelische Historikerin Fania Ost-Salzberger in einem Vortrag befasst. Und dieser Vortrag ist jetzt in überarbeiteter Form in deutscher Übersetzung erschienen, als kleines Buch. Und unser Redakteur Carsten Huck hat ihn gelesen. Hallo Carsten, sei willkommen.
Hallo.
Wie geht denn Fania Ost-Salzberger da das deutsch-israelische Verhältnis an in ihrem Vortrag? Von welchem Punkt geht sie da aus?
Ja, sie bezieht sich tatsächlich auf die aktuelle Situation und es geht darum, dass eben die einen sagen, man müsse Deutschland, die deutsche Erinnerungspolitik müsse sich verändern und man müsse Deutschland von der Erinnerung an die Shoah befreien. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie sich mit dem Thema des deutschen Philosemitismus auseinandersetzt. Also es sind zwei sehr voneinander entfernte Pole und zu beiden äußert sie sich und sagt, nein, also einerseits findet sie das nicht gut, also man diesen Anspruch, Deutschland von der Erinnerung an die Shoah befreien zu müssen, das sei tatsächlich etwas, was auf eine Vernichtung Israels hinaus liefe. Und sie sagt, der Philosemitismus ist aber auch nicht gut, weil das ist eine Romantisierung und Romantisierungen, das wissen wir aus der Geschichte, können sehr schnell umkippen in eine Dämonisierung. Und sie plädiert dafür, mit den einzelnen Menschen zu sprechen, also auch Israelis nicht als symbolische Juden zu begreifen, sondern individuell mit den Menschen zu sprechen, sie nicht als Vertreter einer Gruppe anzusehen, sondern ins Gespräch zu gehen, in den Dialog. Und für das Verhältnis Deutschland-Israel heißt das auch, dass die Deutschen durchaus Israel oder die Politik kritisieren dürfen, dass sie intervenieren dürfen, dass sie sogar Sanktionen aussprechen dürfen, weil sie sagt, das ist in einer guten Freundschaft so. Ja, was sagt man einem Freund, der am Abgrund steht? Also dem muss man klar sagen, was er nicht tun soll.
Ein Verhältnis hat ja immer zwei Seiten bekanntermaßen. Was sagt sie über die Rolle Israels in diesem Verhältnis?
Naja, sie sagt, dass gerade das jetzt im Moment sehr nötig ist, weil es eben eine Regierung gibt, die ihrem Dafürhalten nach Israel an den Rand des Abgrunds führt. Also das heißt, das macht sie auch sehr deutlich, sie ist überhaupt keine Freundin dieser rechtsgerichteten Netanjahu-Regierung. Das ist klar, sie kommt aus der Linken, sie kommt sozusagen auch aus der Kibbutz-Bewegung und bewegt sich da im Grunde in den Spuren ihres Vaters, der ja auch die Friedensbewegung in Israel damals mit begründet hat. Und
der Vater, um das kurz zu ergänzen, der hochangesehene Schriftsteller Amos Oz.
Genau.
Und ich habe in der Ankündigung des Buches gesehen, dass sie sich vor allem auch mit dem Zionismus in Israel beschäftigt. Wie webt sie das ein in diesen Vortrag? Welche Rolle spielt das?
Sie versucht eine Art Ehrenrettung des Zionismus und sagt, das, was heute mit Zionismus bezeichnet wird, das ist dieser messianische, nationalistische Zionismus, das sei aber nicht so gedacht gewesen von Anfang an, sondern quasi ein Kapern des Begriffs Zionismus durch eine Bewegung, die rechts- und nationalistisch und messianistisch ist, also die sozusagen aus der Bibel ableitet, einen Anspruch auf das Land. Sie sagt, Zionismus war eine andere Geschichte. Es waren einfach viele Flüchtlinge, die nach Palästina damals kamen. Sie sagt, die Gründergeneration, das waren weniger Zionisten als Flüchtlinge. Das ist etwas, wo ich mir etwas mehr Differenziertheit gewünscht hätte, denn es gab natürlich verschiedene Einwanderungswellen seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und natürlich waren das auch Zionisten. Also das ist ein Verhältnis, es waren nicht nur Flüchtlinge, es waren Menschen, die vor Antisemitismus in Europa flohen, aber die natürlich im Zionismus eine Art Ideologie fanden, die es ihnen ermöglicht hat, sich eine andere Existenz aufzubauen. Also Da müsste man noch mal en Detail genauer drüber reden. Aber sie sagt, der Zionismus, den sie vertritt, sei ein gemäßigter und ein humanistischer, liberaler Zionismus. Und sie sagt, das ist eigentlich das, was Zukunft hat. Und es spiegelt sich für sie auch schon in der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948 wieder, wo drin steht, und sie zitiert das auch, dass es darum geht, mit Nachbarn wirklich zusammenzuleben, zu koexistieren, ihnen die Hand zu reichen, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, mit gleichen Rechten für Männer, Frauen, auch Unabhängigkeit von Rasse oder Religion. Das sind sozusagen die Grundlagen, die sie stark macht. Und sie sagt, wir müssen uns darauf wieder besinnen. Und darum geht's. Und dann können wir auch sagen, dass Zionismus nicht dieses Schreckgespenst ist, als dass es oft dargestellt wird.
Du hast jetzt einige Einschränkungen gemacht zu ihrer Darstellung der israelischen Geschichte, aber wahrscheinlich ist das ja erhellend für Menschen, die sich sonst weniger mit der Geschichte des Zionismus auseinandersetzen, einfach zu lesen, was sie dazu schreibt.
Man merkt diesem kleinen Büchlein, das ist sehr schmal an, dass es aus einem Vortrag entstanden ist, dass es eigentlich ein gesprochenes Wort war, dass es kein Essay ist. Also das hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht für die schriftliche Form etwas mehr in die Tiefe gegangen wäre und etwas mehr differenziert hätte. So ist es relativ an der Oberfläche, aber natürlich, es ist ein Standpunkt und es ist in gewisser Weise auch ein Produkt der Auseinandersetzung, die wir täglich hier in Deutschland wie auch in Israel erleben, weil sie mit ihrer Heimat auch stark ins Gericht geht und sagt, nee, also so geht das nicht. Und ich möchte nach dem 7. Oktober Geschwisterlichkeit mit Palästinensern kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht in den kommenden Generationen. Ja, ich möchte einen sicheren Staat. Wir müssen jetzt quasi uns zurückziehen, müssen unsere Wunden lecken, die Palästinenser genauso wie die Israelis. Aber das heißt nicht, dass wir nicht eine Zwei-Staaten-Lösung vor Augen haben müssen und auf die hinarbeiten müssen. Also sie holt auch diese Idee wieder hervor, die Zwei-Staaten-Lösung, die oft ja schon sozusagen als gescheitert erklärt wurde. Da sagt sie, wir haben keine andere Chance. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ich glaube, auch hier hätte ich eine kleine Kritik, dass in der jetzigen Situation das fast ja verzweifelt naiv klingt oder vermessen. Denn sie geht nur von den Wohlmeinenden der Israelis aus. Sie geht aus von den Hunderttausenden, die gegen Netanjahu demonstriert haben seit Jahren. Aber was ist mit dem Rest der Bevölkerung? Was ist mit den Palästinensern? Sind die denn bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung? Und sie sagt dann auch, naja, Gaza muss entradikalisiert werden. Dann geht das und arabische Staaten müssen das kontrollieren und übernehmen. Wollen die das? Wissen wir das? Das sind natürlich alles so Unbekannte in diesem Konzept der Zwei-Staaten-Lösung.
Also eine Empfehlung mit Einschränkungen. Der Vortrag, das Buch von Fania Ost-Salzberger, Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Michael Bischoff. Im Surkamp Verlag ist das erschienen mit 78 Seiten. 12 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Carsten Huck.
Gerne.
Straßenkritik.
Ich bin Theo Lachmann und ich komme aus Berlin. Ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Lehramt. Das Buch heißt This is how you lose the time war, von zwei AutorInnen geschrieben. Es geht um einen Krieg zwischen zwei Fronten und es geht um zwei ProtagonistInnen von den verschiedenen Fronten, die sich Briefe hin und her schreiben. Am Ende geht es eher um zwischenmenschliche Beziehungen und wohin das führen kann, wenn aus Gegenspielern auch was anderes wird. Ich glaube, das besonders reizend ist, dass man halt durch die zwei verschiedenen AutorInnen verschiedene Schreibstile hat. Also es ist wie eine Korrespondenz und das fesselt irgendwie. Man möchte auch immer wissen, wie es weitergeht. Man kann es eigentlich gar nicht so richtig aus der Hand legen. Bis jetzt würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen, jetzt ohne den Schluss gelesen zu haben. Ich bin kurz davor, aber man sollte sich auf eine nicht sehr leichte Lektüre einstellen, glaube ich.
Das sagt Theo Lachmann, der liest in Berlin das Buch This is how we lose the time war, deutscher Titel Verlorene der Zeiten. Das Buch von Amal El-Mochtar und Max Gladstone wurde aus dem Englischen übersetzt von Simon Weinert und ist im Piper Verlag erschienen.
Wir haben ein neues Hörbuch, das wir Ihnen vorstellen wollen. Und mit diesem Hörbuch kann man eintauchen in die Welt von Georg Trakls Gedichten. Eine sehr düstere Welt, aber auch eine faszinierend bildstarke Welt. Trakl war ein österreichischer Lyriker, einer der beeindruckendsten Dichter des Expressionismus. Auch ein sehr wichtiger Anreger für viele Schreibende nach ihm, obwohl Georg Trakl sehr jung gestorben ist, mit nur 27 Jahren. Diese neue Hörbuchproduktion heißt Trakl Sound. Und weil die Gedichte mit einem extra dafür komponierten Soundbett unterlegt sind. Das ist ein Experiment, das leicht schief gehen kann. Aber in diesem Fall ist das sehr gelungen, findet unser Rezensent Georg Gruber.
Die Uhr, die vor der Sonne Fünfe schlägt. Einsame Menschen packt ein dunkles Grausen. Im Abendgarten kahle Bäume sausen. Des toten Antlitz sich am Fenster regt.
Menschliches Elend heißt dieses Gedicht aus dem Jahr 1913.
Im Hasel spielen Mädchen, blass und blind, wie Liebende, die sich im Schlaf umschlingen. Vielleicht, dass um ein Aas dort Fliegen singen, vielleicht auch weint im Mutterschoß ein Kind.
Georg Trakl macht es einem mit seinen Gedichten nicht immer leicht. Sie sind getragen von einer großen Düsternis und Schwere, die das Soundbett des Komponisten Rainer Oleak noch verstärkt.
Der Knab aus Träumen wirr erwacht. Sein Antlitz grau im Mond verfällt. Die Närrin weint mit offenem Haar. Am Fenster das vergittert starrt.
1887 in Salzburg geboren, begann Georg Trakl schon während seiner Schulzeit zu dichten. Wortgewaltig und voller rätselhafter Bilder sind seine Verse. Sie gleichen in ihrer morbiden Schönheit Albträumen, die ja oft keinen direkten Sinn ergeben, sondern eine Stimmung, ein Gefühl transportieren von Verzweiflung, Scham, Trauer, Schmerz, Vergänglichkeit und Einsamkeit. Der österreichische Dichter litt zeitlebens unter Depressionen und Angstzuständen, war alkohol- und drogenabhängig. Seine Gedichte klingen wohl auch deshalb so dunkel.
Spinne im schwarzen Rücken, erscheint Wollust, dein Antlitz verstorben und fremd. Blut rinnt durch das starrende Hemd, Schnee aus brochenen Augen weint.
Trakl Sound ist ein überaus ambitioniertes Projekt. Fast 2,5 Stunden kann man so eintauchen in die rätselhafte Welt des Expressionisten. Verse, über die der Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb: Ich verstehe sie nicht, aber ihr Ton beglückt mich.
Aus bleichen Masken schaut der Geist des Bösen. Ein Platz verdämmert, grauenvoll und düster. Am Abend regt auf Inseln sich Geflüster. Des Vogelfluges wirre Zeichen lesen Aussätzige, die zur Nacht vielleicht verwesen.
Das Besondere an dieser außergewöhnlichen Produktion: Die mehr als 100 Gedichte werden von 32 Schauspielern und Schauspielerinnen interpretiert. Von Paula Beer und Hanna Herzsprung bis zu Tobias Moretti, Clemens Schick und Albrecht Schuch. Ein starkes Stimmenensemble. Zusammen mit dem sphärisch flirrenden Soundteppich entsteht so ein wirklich intensives Hörerlebnis. Zu hören ist auch Trakls letztes Gedicht, geschrieben im Herbst 1914, der Titel Grodek. Ein Gedicht, in dem der damals 27-Jährige seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg verarbeitete. Trakl war von Beruf Apotheker als Freiwilliger in einem Feldlazarett und verzweifelte an seinen geringen Möglichkeiten, den Verletzten zu helfen.
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder.
Das Gedicht erschien posthum. Georg Trakl starb am 3. November 1914 an den Folgen einer Kokainvergiftung. Ob es Suizid oder ein Unfall war, wurde nie geklärt. Seine Gedichte faszinieren auch heute noch. Gut also, dass Thorsten Feuerstein, der die Idee und Konzeption zu diesem Hörbuch hatte, ihnen nun so eindrucksvoll Raum und Klang gibt.
Das Hörbuch Trakl Sound von Thorsten Feuerstein, das ist im Audioverlag erschienen.
Der Verleger des hochangesehenen Surkamp Verlages, Jonathan Landgrebe, hat gestern einen sehr interessanten Satz gesagt über seinen Verlag, nämlich: Wir sind keineswegs in einer finanziell desaströsen Lage. In einem Interview mit Zeit Online hat der Surkamp Verleger das geäußert. Und wenn er sowas sagen muss, dann ist klar, was für schlimme Gerüchte über die Lage von Surkamp im Umlauf sind. Der Surkamp Verlag ist einer der Leuchttürme in der deutschen Verlagslandschaft, war er vor allem auch in der jüngeren Bundesrepublik. Und seit dem vergangenen Freitag wird jetzt in vielen Medien über neue Entwicklungen beim Surkamp Verlag geschrieben und gesendet. Denn am Freitag hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeldet, dass die Surkamp Aktiengesellschaft einen neuen Alleineigentümer bekommt. Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion hat die Berichte über die Veränderungen bei Surkamp verfolgt und ist jetzt hier im Studio. Hallo Jörg, grüße dich.
Guten Morgen.
Erklär uns doch erstmal, was ist da jetzt genau passiert bei Surkamp?
Ja, die Meldung kam schon am Freitag von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und zwar relativ spät, sodass die Zeitungsverlage Schwierigkeiten hatten. Wir konnten gerade noch berichten darüber am Freitagabend. Surkamp hat einen neuen Alleineigentümer und der ist nicht ganz neu. Er war bisher Minderheitsaktionär, Dirk Mörle, innerhalb des Verlages. Er übernimmt die Aktien der beiden anderen Aktionäre, nämlich von der Siegfried und Ulla Unseld Familienstiftung und von der Familie Ströer, die den Verlag schon damals im Streit mit Ernst Barlach unterstützt hat. Und bisher hatte Mörle eben 39%. Die hat er wohl von Ernst Barlach übernommen, 2014-15. Sie erinnern sich vielleicht, gegen Barlach wurde ja damals gekämpft von der Verlegerin Ulla Unseld Berkewitsch, weil sie diesen Mann für einen Hasardeur hielt. Und sie hat den Verlag deswegen sogar in eine kontrollierte Insolvenz geführt. Das war ziemlich gefährlich. Und hat dann auch die Gesellschaftsform geändert in eine AG, in eine Aktiengesellschaft.
Und jetzt der neue Alleineigentümer. Was ist das für ein Mann? Was kann man von dem erwarten in Sachen Surkamp-Unterstützung?
Ja, der ist wenig bekannt. Er ist Betriebswirtschaftler. Er hat in Hamburg eine Baumarktgruppe, Max Bar, geleitet. Und er ist jetzt Inhaber einer Immobiliengesellschaft in Berlin-Mitte, gar nicht weit weg vom Surkamp-Sitz am Rosa-Luxemburg-Platz.
Und mehr kann man über ihn im Moment nicht sagen.
Ganz wenig mehr. Er hat aber in den letzten 10 Jahren Erfolge, also Erfahrungen gesammelt im Verlag und sagt das auch in der Pressemitteilung des Surkamp-Verlages, dass er dort begriffen hat, wie wichtig der Verlag ist und dass er weiter für ihn und mit ihm arbeiten will.
Am Freitag kam die Meldung, inzwischen gibt es einige Reaktionen, vor allem hat das Feuilleton inzwischen dann doch geschrieben über die Vorgänge bei Surkamp. Aber schauen wir erstmal auf die Autorinnen und Autoren des Surkamp-Verlages, die haben da traditionell eine starke Stellung, haben sich da schon Stimmen gemeldet?
Nein, hat mich auch überrascht. Mhm. Bisher habe ich noch nichts gefunden, keine Reaktion.
Und was schreibt jetzt das Feuilleton zu diesem Wechsel?
Vor allen Dingen gibt es 2 Richtungen, glaube ich, die sich gar nicht widersprechen, aber je nach Tendenz nimmt man entweder Partei für die eine oder für die andere Richtung. Die einen sagen, die wirtschaftliche Situation des Verlages ist nicht rosig. Die anderen, oder jedenfalls manche, sagen, es gibt einen Generationenwechsel, eine Nachfolgeregelung. Die bisherigen Aktionäre waren ja etwa die Unseld, Ulla und Unseld Berkewitsch und die Familie Ströer waren ja Mitte 70. Sind Mitte 70. Der Generationenwechsel ist jetzt da. Dirk Mülle ist deutlich jünger.
Und das ist ein Generationenwechsel, der erstmal begrüßt wird?
Ich finde den sehr begrüßenswert. Das ist offenbar auch von Jonathan Landgrebe auch begrüßt worden, von dem Verleger Surkamps. Ich halte es sogar für einen gelungenen Coup, denn sie hat den Eindruck erweckt, dass sie gerade im Kampf gegen Ernst Barlach vor 10 Jahren.
Also sie ist Ulla Unseld-Berkewitsch?
Ja, Ulla, genau. Ulla Unseld-Berkewitsch, die Witwe von dem großen Verleger Siegfried Unseld, dass sie sich eigentlich gar nicht trennen kann, lassen will von diesem Verlag, dass sie das Erbe ihres Mannes weiterführen will und dass sie jetzt zurücktreten kann, anders als andere Verleger in ihrem Alter, muss man sagen, das ist, glaube ich, eine echte Leistung. Man hat ja in der letzten Zeit gerade von einigen Verlegern gehört, die es nicht geschafft haben, ihren Verlag zu überführen, entweder an die Kinder oder an andere verheißungsvolle Nachfolger, wie etwa Klaus Schöffling oder wie Jochen Jung. Die haben dann Schöffling und Jung und Jung verkauft an den gar nicht so großen Kamper Verlag. Und auch Sabine Dörlemann hat den Verlag Dörlemann übergeben an Kamper. Also das ist jetzt besser gelungen vielleicht, muss man sehen, aber es ist zumindest mal besser gelungen im Surkamp Verlag.
Dann will ich nochmal auf meinen Satz zurückkommen, nicht meinen Satz, sondern den des Verlegers Jonathan Landgräbe, der über seinen Surkamp Verlag gesagt hat, wir sind keineswegs in einer finanziell desaströsen Lage. Wie nicht desaströs oder wie gut oder schlecht ist denn die Lage von Surkamp?
Ja, die Lage in der ganzen Branche ist nicht rosig und da macht Surkamp auch keine Ausnahme. Die SZ, die Süddeutsche Zeitung, hat vor allen Dingen am Sonnabend in einem großen Artikel darauf hingewiesen, dass ja in 2022, das ist die Zahl aus dem letzten Geschäftsbericht, eine AG muss ja ihre Zahlen offenlegen, Verluste aufgelaufen seien in Höhe von 270.000. Es sind nach dem Geschäftsbericht 265.000, aber die Süddeutsche schreibt von 270.000, es sei in 2023, also im letzten Jahr, noch mehr aufgelaufen. Und daher sei auch die Unseld-Villa in Frankfurt, die ja seit dem Umzug des Verlages nach Berlin 2010 leer stand, verkauft worden für immerhin 4 Millionen, das sei nicht unwichtig. Und es gäbe Probleme in der Ausrichtung des Verlages. Und die Süddeutsche Zeitung wirft da dem Verleger Jonathan Landgräbe vor, es gäbe keine Konzeption dafür, den Verlag neu auszurichten. Die Bestseller oder die mittleren Seller jedenfalls, also etwa Brecht oder Frisch, würden weniger in der Schule gelesen. Es fehlten die Bestseller. Man habe eigentlich nur Isabel Allende und Elena Ferrante, Annie Ernaux oder so, die würden eben die großen Zahlen nicht bringen. Und sie berichten auch von einem Streit zwischen den Anteilseignern, die Entlastung des Verlegers nicht gemacht hätten, 2022 in der Hauptversammlung, erst offenbar in der zweiten Linie. Das ist aber kritisch zu beurteilen, finde ich.
Das zur Lage des Surkamp Verlages. Mein Kollege Jörg Plath hat die für uns eingeordnet.